What is the name of the podcast?
Catch Club.
Catch Club. Hello, this is Speedball Mike Bailey. Shout out to the Catch Club. Is it the Catch Club or the or just Catch Club? Because I don't want to be that old guy who says who calls it the Seinfeld. So yeah, shout out Catch Club.
Thank you very much.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier im Catch Club, zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit. Bei uns ist mal wieder Turnierzeit. Wir werden den Jersey J-Cup besprechen, beide Tage. Und wenn ich sage wir, hört ihr schon, ich bin nicht alleine. Ich habe natürlich meinen Indie-Wrestling-Club-Partner, den Drew, dabei. Hallo, Drew.
Ja, hallo, hallo zusammen.
Ja, Drew, es war wieder soweit. Wir befinden uns jetzt quasi in der Woche nach dem Turnierwochenende. Jersey J-Cup war wieder angesagt, Freitag 6.2. und Samstag 7.2. auf Thriller, wie immer, aus Jersey City, aus der White Eagle Hall in New Jersey. Wir hatten am Kommentar Veda Scott und Nick Knowledge, Leute, die wir ja auch von GCW und vor allem auch von JCW kennen. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich direkt reinstarten, oder?
Ja, sehr gerne doch.
Sehr gerne. Wir hatten am ersten Tag natürlich, wie wir es kennen, die Turniermatches bis auf eins, beziehungsweise bis auf zwei. Wir hatten zwei Special Matches quasi noch mit auf der Card. Dazu vielleicht vorweg, du, wir hatten uns ja schon ein bisschen drüber unterhalten, dass wir ein bisschen geschockt waren, als wir die Zeit erst gesehen haben. Mhm. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, ich persönlich fand es gar nicht so krass, weil da waren ja sehr viele auch so, ja, Nachberichterstattung bei, das, was JCW und GCW für mich jetzt auch ein bisschen viel machen, weil sie teilweise gar nicht so Sachen irgendwie diese Videopakete packen, die so unglaublich nötig wären für die Matches.
Ja.
Aber du hattest ja auch noch eine Umzugspause, wollte ich sagen. Es war eher eine Umbaumaßnahme, umgezogen haben die Leute sich vielleicht auch, aber es war eher eine Umbaumaßnahme fürs Main Event, für das Steel Cage Match. Deswegen, ich denke, effektiv war das wahrscheinlich eine 3-Stunden-Show, oder?
Ja, glaube ich auch. Die Clips waren zwar immer nicht so lang, aber du hattest halt ja wirklich nach jedem Match halt einen halt, wo dann nochmal so ein bisschen auf vergangen. Und du hattest ja natürlich auch noch, dadurch, dass das Main Event ja ein Steel Cage Match war, also das waren bestimmt auch nochmal 20 Minuten, wo sie da Aufbauphase, ich glaube, da haben sie ja sogar währenddessen ein ganzes Match gezeigt. Quasi parallel.
Diese Clips, die immer noch mal zusammengefasst haben, die waren nicht lang. Das stimmt, aber das summiert sich halt, ne?
Ja, also das summiert
jeder,
sich super.
Wenn jeder Clip nur 2-3 Minuten lang war, aber du hast dann 9 von diesen Clips, bist du halt schon bei 18 oder 27 Minuten, irgendwas so
ja, im ja, Bereich. Ne? Ja, absolut.
Sammelt sich halt.
Ja, es gab Matches auf der Karte, die kürzer waren als diese Clips wahrscheinlich zusammen. Oder sehr wahrscheinlich sogar. Ja, das ist halt schon viel. Und dann ist vor allem halt auch, das ist halt der Jersey J-Cup, ne? Das ist ja auch so ein bisschen was, klar ist das auch Storyline-relevant, aber das ist ja auch so ein Turnier, was so ein bisschen für sich alleine steht. Das war ja dann beim Nick Gage Invitational auch so. Das ist so ein Deathmatch-Turnier, eigentlich sollte das für sich alleine stehen. Und dann hast du da auch nach jedem von diesen Deathmatches da halt irgendwie nochmal so ein Clip, was irgendwie vor 2 Wochen bei einer GCW-Show passiert ist. Das ist so. Und das ist ja auch der Punkt, wenn du jede GCW-Show guckst, dann kennst du diese Clips wahrscheinlich mittlerweile in- und auswendig, weil es ja immer dieselben sind. Ja. Das ist dann halt viel, also, ja, effektiv würde ich auch sagen, sind es wahrscheinlich irgendwas mit 3 Stunden oder sowas gewesen, weil da kannst du viel skippen. Das ist auch so ein Grund, ich glaube, deswegen könnte ich mir keine GCW-Show mehr, also abseits ist es jetzt vom Mania-Wochenende oder so, aber könnte ich mir, glaube ich, auch keine mehr live angucken, weil dann kannst du das halt natürlich nicht skippen, ne? Und dann bist halt die vollen 4 Stunden 10 oder was das da war, da halt am Sitzen.
Nee, das kann man besser im Nachhinein gucken.
Ja, absolut. Hab ich auch gemacht, hast du ja auch so gemacht und dann immer schön durch die Clips da halt durchge.
Das ist deutlich besser.
Ja, auf jeden Fall.
Das muss man sagen. Ja, dann starten wir doch gerne in den ersten Tag. Wir haben natürlich dann auch ein First Round Match zu Beginn gehabt. KJ Orso gegen Teriyaki. Zu Beginn, ich finde KJ Orso, seitdem er nicht mehr Fuego del Sol ist, nicht sonderlich spannend. Muss aber sagen, das war ein anständiger Opener.
Ja,
Teriyaki ist ja jemand, der auch stilistisch ganz gut zu ihm passt und der auch sowas gut worken kann. Das Match ging knappe 10,5 Minuten. War ein anständiger Start, wie ich finde. Wie siehst du das?
Ja, fand ich auch, war ein guter Start. Wurde ja quasi noch so ein bisschen innerhalb des Matches halt, innerhalb dem Showstart so ein bisschen mit eingebracht, weil Da war ja, ich weiß gar nicht, wer war denn das, der Typ, der da ganz am Anfang kam? Das war doch auch irgendeine lokale Prominenz oder sowas, sag ich mal, da aus New Jersey oder so, ne?
Ja, ich weiß auch nicht, wer das war, aber ja.
Ja, aber irgendwie, keine Ahnung, irgendjemand da auf jeden Fall, der da bekannt ist in der Gegend, vielleicht war es auch irgendein Sportler, der so ein bisschen gesagt hat, ja, ist halt cool hier zu sein. Dann kam halt KG Earth, so hat ein bisschen gepöbelt. Teriyaki hat sozusagen den Safe gemacht, obwohl es keine Attacke gab, ne? Aber du weißt, wie ich meine. Und dann ging das in das Matchup. Ja, ne, 10 Minuten, machst du nichts mit, verkehrt. War okay dann auch für den Start. Hat ziemlich gepasst. Fast schon ein bisschen schade, dass Teriyaki nicht gewonnen hat und dass man, weiß ja nicht, so was man so, wie man da jetzt so krass irgendwie an KG Earth so festhängt. Ich finde den auch irgendwie, also ich fand ihn als Fuego der Zoll, fand ich ihn interessanter, muss ich ja gestehen. Ja, weiß ich nicht. Ist halt überhaupt nicht meine Art von Wrestler. Wird auch nie meine Art von Wrestler sein. Von daher ist das für mich dann immer schon so, ja, also ich freue mich nicht, wenn ich KG Earth so mit sehen muss. Ja, von daher war es okay. Mit Teriyaki war das dann aber noch okay. Das hat dann irgendwie noch gepasst, wie du schon sagst, so stilistisch auch. Von daher kann man da jetzt gar nicht so viel gegen sagen. Ist dann ja auch kurz gehalten worden, was ja dann auch okay war, aufgrund der Matches, die wir noch so vor uns hatten, bei der Show und an dem Wochenende. Und dann geht das ja auch klar.
Absolut. Und du kannst dann auch gerne direkt weitermachen. Wir hatten nämlich danach dann ein, ja, ich würde sagen, ein internationales Match. Ja, wir hatten nämlich den Briten Men Like Louise gegen den eigentlichen Schweizer, den wir ja auch noch aus einer WXW-Zeit, beziehungsweise, ja, ich glaube, Schweizer mit ghanaischen Wurzeln. Nigerianische Wurzeln, Entschuldigung.
Genau. Naja, beides tatsächlich. Er lebt in der Schweiz. Ich glaube, er hat auch einen Schweizer Elternteil. Er ist in Nigeria geboren, aber hat auch ein ghanaisches Elternteil.
Okay.
Genau, also Multikulti auf jeden Fall. Also
die Rede ist auf jeden Fall, weil ich das glaube ich noch nicht gesagt, die Rede ist von dem guten Oro, den viele vielleicht auch noch als Oro Anan oder als Oro Mensa von der WWE kennen. Und der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch noch als Oliver Carter von der WXW.
Oder natürlich als Mr. Exotic Erotik.
Das müsste bei NEW gewesen sein, oder?
Würde mich jetzt nicht überraschen, zumindest wenn es so wäre, ja.
Also das war ja der ursprüngliche Titel von Ruhe in Frieden, Absolute Andy. Der war ja auch.
Der OG-Erotik quasi.
Genau. Was sagst du zum Match?
Ich fand das sogar ziemlich gut. Muss ich sagen, ich mag ja beide sehr gern, also vor allem Man Like the Reese finde ich ja super, aber den magst du ja auch sehr gerne, ne? Das ist ein super Typ, ne? Auch so ein bisschen, der so ein bisschen das Unterhaltsame noch darin bringt, ne? Dieses, ne, when I say O-1, you say 2-1 und so, also die Leute gehen mittlerweile drauf ab, obwohl wahrscheinlich keiner weiß, wofür das O-1, 2-1 steht, aber gut, ne? Ist ja auch okay, aber es hat seinen Stick
damit. Birmingham ist das, ne?
Ist Birmingham, genau.
Ja.
Und Oruf mag ich eigentlich auch ganz gerne. Ich mochte den auch als Olli Carter schon gerne bei der WXW halt, ne? Ist ja jetzt auch relativ lange dann sogar schon bei der WWE gewesen, meine ich. Ich check das mal gerade gegen. Aber ich mochte den eigentlich immer. Ich fand den immer eigentlich ganz cool.
Ist ja, glaube ich, zur WWE gegangen, meine ich.
Das kann gut sein. Auf jeden Fall, meine ich, war es noch NXT UK, wo er zur WWE gegangen ist.
Ja, ist absolut richtig.
Also laut, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also laut Cage Match hätte er nur 3 Matches bei der WWE gehabt. 2019 eins gegen Eddie Dennis. Entschuldigung, ich bin gerade auf dem Profil von Men Like the Reese.
Kann sagen. Ich bin nämlich schon auf dem Profil von Oro unterstehen für 2020 7 Matches, für 21 9, für 22 25 Matches, für 23 41. Also er hat ja schon viele WWE-Matches. War auch viel NXT-House-Show teilweise sowas dabei, aber.
Ja, klar. Aber fast 5 Jahre auf jeden Fall bei der WWE mit 128 Matches, ist ja auch gar nicht so wenig.
Absolut.
Nee, aber mochte ich den auch immer gerne. Ich finde den auch, der hat ja so ein bisschen, also ich sag mal, er sieht ein bisschen anders aus, als wir noch letztes Mal bei Olli Carter gesehen haben, so ein bisschen anderen Look und sowas halt, ne? Ja. Gefällt mir aber eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist auch eine passende Ansetzung so zwischen den beiden. So auch stilistisch hat das eigentlich ganz gut harmoniert. Nee, hat mir tatsächlich gefallen. Also auch noch besser als das Match davor. Das fand ich gut, habe ich eigentlich nichts Negatives zu sagen. Das war jetzt natürlich auch kein überkrasses Match, aber das war angenehm, war entspannt.
Ich finde, die ersten Matches waren relativ ähnlich vom Niveau. Da war jetzt nicht der Brecher bei, aber es war recht anständig alles. Das kann man hier auch sagen. Man merkt, finde ich, noch so ein bisschen, dass Oro sich noch so ein bisschen umgewöhnen muss im Independent-Bereich. Das ist aber auch völlig okay. Der war jetzt auch längere Zeit da raus. Die letzte Erinnerung, die ich übrigens an ihn noch in der WXW habe, ist die ganze Geschichte mit den Pretty Bastards, ne? Mit dem, wer hat das gemacht mit dem Zusammenschlagen, keiner weiß. Du erinnerst dich wahrscheinlich noch?
Keiner, ja, stimmt.
Ja, aber insofern...
Man muss ja auch dazu sagen, dass er... man muss ja auch dazu sagen, der hat im Prinzip ja wie in den US-Indies gerestelt halt, ne? Logischerweise, weil er ja aus Europa kommt und hat damit, fängt damit jetzt halt an,
genau.
Nach seinem WWE raus, weil er halt in den USA noch weiterhin lebt, ne?
Richtig.
Deswegen, klar, also das war jetzt auch bezogen, dass man es ja, muss sich so ein bisschen eingewöhnen und sowas halt, das kommt dann halt, er hatte dann ja auch noch nicht so viele Matches, deswegen passt das ja dann auch, ne?
Richtig. Jetzt kommen wir zum Match, wo ich immer noch nicht so wirklich die Wertung verstehe.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
Da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Darren Bankston gegen Judas Icarus. Also erstmal vorweg, ne? Darren Bankston, Judas Icarus, beides Protégés von Daniel Maccabee. Und durchaus auch stilistisch miteinander passende Wrestler. Vorweg muss man sagen, dieses Match ging ja nur 8 Minuten. Und selbstverständlich ist es so, dass die beiden, wenn sie jetzt, da hatte ich als Beispiel so ein bisschen gedacht, stell dir vor, die hätten jetzt zum Beispiel ein Main Event bei Dusk Pro in Kanada oder so, dann hätten die natürlich ein anderes Match gezeigt. Dann wären die mehr Nüsse gegangen. Klar. Aber jetzt muss man natürlich sagen, dieses Match hier, das ist das dritte Match von der Turniershow. Ja, von der Turniershow, die insgesamt, glaube ich, 10 Matches hatte, richtig? Die 8 Turniermatches plus noch 2 Non-Tournament-Matches. Da kann natürlich nicht jedes Match komplett Nüsse gehen, gerade nicht auf der Position. Aber ich fand, das war anständig. Das hat die Story ganz gut erzählt. Finish fand ich nicht schlecht. Das war für mich auf jeden Fall so ein 6-Punkte-Match, wie auch die Matches davor, wobei ich es besser fand als die Matches davor. Also zu dem Zeitpunkt war es für mich das beste Match. Dieses Match hat eine Wertung von 4,68 und unter anderem, ich bin der Einzige, der eine 6 gegeben hat. Da gibt es noch 2 7er-Bewertungen und da gibt es 3 3er-Bewertungen, 6 4er-Bewertungen und 6 5er-Bewertungen. Verstehe ich nicht.
Also die Overall-Wertung, die es hier bei Catchmas hat von 4,68, ist absolut respektlos einfach, finde ich. Das ist eine Unverschämtheit meiner Meinung nach. Das, weil ich kann ja dann einfach gerne mal einhaken über meine Meinung zu dem Match. Also du hast natürlich recht, klar. Wenn das jetzt irgendwo in der lokalen Szene von denen oder sowas halt, oder zum Beispiel, keine Ahnung, in Vancouver oder sowas halt, bei Das Pro oder bei NDW oder sowas stattgefunden hätte, in so einem Main-Event, wo das vielleicht auch irgendwie mal das Doppelte der Zeit gekriegt hätte, dann hätten die sicherlich ein anderes und auch ein besseres Match geworkt. Ja, aber jetzt seien wir doch mal ganz ehrlich, das ist das dritte Match von einem Turnier, wo wir allein 8 Matches in der ersten Runde an dem Tag sehen und danach nochmal die zweite Runde mit fast derselben Länge an Matches den Tag drauf sehen. Das heißt, wir sehen jetzt hier, fast 30 Matches oder sowas von dem Turnier innerhalb von 2 Tagen.
Ja,
oder
absolut.
Also, wie viel das da halt sind.
Du darfst auch nicht vergessen, so sehr ich die beiden ja mag, aber sie sind natürlich auf, und so super ich die auch finde, aber sie sind natürlich nicht der Fokuspunkt auf der Card, auf der Jonathan Gresham steht, auf der
Adam
Priest steht, auf der Mendes steht, auf der Billy Stark steht, auf der Dynamite Kid steht, und so weiter. Ne? Das muss man ja auch immer alles ein bisschen in Perspektive ziehen.
Ja, absolut. Und ich finde auch, die haben trotzdem aus diesen 8 Minuten verdammt viel gut rausgeholt, weil das war auch so ein schöner Exchange aus, du hast schon gesagt, sind beides Prodigies von Daniel Maccabee. Das macht sich natürlich auch in dem Stil halt breit. Und sehr technisch anlastig und sowas, da hast du mich ja sowieso mit halt schon, deswegen kann ich so mehr das auch noch nicht schlecht bilden. Das war halt ein schönes Hin und Her. Und ich mochte halt auch zum Beispiel, dass Darren hat halt gewonnen. Und zwar indem er halt einen Submission-Ansatz oder einen Cradle-Ansatz in seinen eigenen Pin, Pin gekontert hat und dadurch halt Judas Icarus so ein bisschen überrascht hat und den halt besiegt hat. Ne? So nicht nach dem Motto, er war jetzt gerade der Bessere, sondern er war halt einfach eine Sekunde smarter. Und konnte den halt überrumpeln. Und ich finde das gerade für so einen Finish von, mit so einer Zeit und so wie es gemacht haben, fand ich das echt gut. Das hat mir auch echt Spaß gemacht. Deswegen finde ich die Wertung hier ein bisschen schade, auch ein bisschen sehr unverschämt den beiden gegenüber, weil die haben echt mehr als das Beste rausgeholt aus dem, was sie da für Zeit hatten. Ich meine, das haben sie sich ja sicherlich auch nicht ausgesucht, dass sie jetzt da nicht so viel Zeit kriegen. Das war ja die Vorgabe dann, die sie halt bekommen haben. Und dann finde ich das schon krass, weil ich hatte damit wirklich Spaß und es war zwar erst das dritte Match, aber zu dem Zeitpunkt war es für mich das beste Match und ich glaube, overall war das für mich sogar dann das drittbeste Match der Show, also von Tag 1.
Krass. Da habe ich noch ein paar andere vor, tatsächlich. Weil ich denke, die ersten beiden werden bei uns ähnlich sein.
Ja.
Aber eins dieser Matches kommt jetzt auch direkt im Anschluss. Und da darfst du auch direkt gerne weitermachen. Speaking of technisches Wrestling. Es gab John Gresham gegen Adam Priest.
Hier hat man natürlich auch direkt gemerkt, das war dann eins so ein bisschen der Standout-Matches aus der ersten Runde, weil das hat dann mal auch einfach die doppelte Zeit gekriegt von Darian Banks gegen Judas Icarus. Aber ich meine, das ist natürlich auch nochmal dann kein Disrespect an Darian Banks und Judas Icarus, aber Adam Priest und Jonathan Gresham sind natürlich auch nochmal zwei Wrestler von einem anderen Kaliber, ne?
Natürlich.
Von daher, dass man denen halt dann auch nochmal ein bisschen mehr Zeit gibt. Ich meine, Jonathan Gresham ist ja jetzt auch, der hatte erst eine Handvoll Matches wieder, seit er wieder da ist. Der hatte sich ja von einem Schlaganfall erholt.
Also wenn ich gerade nicht vollkommen das falsch im Kopf habe, war das zweite Match? Weil ja, ich glaube, das dritte, Entschuldigung. Es war ja doch das, genau, der Draw gegen Moriarty und das Mount Events Rules Match gegen Clancy. Das waren
genau,
die
beiden. Genau, stimmt. Das war das dritte Match dann halt, ne?
Genau.
Ist halt natürlich auch schon krass, wenn du mal bedenkst, dass der Schlaganfall gerade mal ein halbes Jahr her ist, oder ich glaube sogar ein bisschen weniger, ist es halt schon krass, ne? Auch wenn du denkst, wie gut er dann doch dafür wieder in Form war halt, ne? Klar, man hat das so ein bisschen aufgespielt, vor allem dann noch später in den Matches so, ja, dass es so ein bisschen konditionelle Probleme dann bei ihm sind halt so quasi, ne, so in Kayfabe dann halt so ein bisschen gemacht. Ich fand das aber ein richtig gutes Match, war. Ich weiß nicht genau, ob für mich Match of the Night oder das zweitbeste, also aber zumindest in den Top 2 auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich sogar das beste Match von Tag 1, auch eins der besten Matches des Turniers. Das war auch ein schönes Back and Forth, ich fand das richtig stark zwischen den beiden, das war wirklich echt gut.
Also ich muss sogar sagen, für mich war es das beste Match vom Wochenende.
Ja, kann man mitgehen.
Auch hier finde ich die Wertung, das hat eine Wertung von 7,24, das finde ich mindestens einen Punkt zu wenig.
Ja, es würde ich zustimmen.
Ich habe dem Match 9 Punkte gegeben, da kann man vielleicht sagen, okay, dann ist es vielleicht bei mir eher eine 8,7 anstatt eine 9,0, okay. Aber also mindestens ein gutes 8-Punkte-Match war das, in meinen Augen.
Ja, absolut. Also ich hätte auch 8 Punkte gegeben, das finde ich absolut fair.
Ja, und ich fand es sehr gut technisch. Ich finde, dass er hier auch, also ohne Scheiß, er hat hier schon wieder deutlich, also bei den ersten, das Match gegen Tenzin zum Beispiel war auch gut, aber du hast doch deutlich mehr gemerkt, okay, der war jetzt längere Zeit raus. Das hast du jetzt hier schon viel weniger gemerkt, finde ich. Und das ist erst das dritte Match, also da ist jetzt schon eine Kurve erkennbar.
Ja, gerade auch bei dem Moriarty-Match, bei der Orange Crush Show, da hat man ja auch so ein bisschen damit gespielt, sag ich mal, ja, dass es so ein Draw ist, so Gresham auch so ein bisschen noch nicht zufrieden war, dass er noch nicht so 100% fit ist und deswegen halt so ein bisschen traurig ist, dass es quasi, dass er nicht gewonnen hat, so ein bisschen. Ja, und hier hast du halt dann schon wieder viel mehr gemerkt, ja, dass das gar nicht so viel irgendwie Ringrost, wie man immer so schön sagt, gar nicht so viel da ist irgendwie, weil irgendwie läuft das dann doch ganz gut wieder. Und ja, auf jeden Fall geiles Ding.
Man muss allerdings auch fairerweise sagen, es liegt natürlich auch am Gegner. Weil.
Ja, klar.
Adam Priest ist wirklich, man hat ja früher immer gesagt über Stan Lane, das ist so einer, lass einfach die Arme und Beine locker und der wird schon ein gutes Match aus dir raus. Und so ist Adam Priest auch.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, wenn du irgendwie mal Probleme oder irgendwie einen Struggle hättest mit einem deiner Wrestler, dass der Wrestler nicht so gut connectet und ankommt, dann stellen halt gegen jemanden wie Adam Priest oder sowas und dann wird das halt, ne?
Absolut. Adam Priest ist so unglaublich gut. Also,
ja.
Ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist der inzwischen Contender, wenn du sagst, wer sind so die mindestens 20 besten Wrestler der Welt, vielleicht sogar Top 10, da kannst du Adam Priest auch kommentieren.
Also, wenn jemand sagt wie Bryan Danielson, dass für ihn Adam Priest der beste Independent Wrestler in den USA ist, da fange ich nicht an, mit dir zu diskutieren drüber, ne? Also, und wenn jemand sowas wie Bryan Danielson sowas behauptet, dann da kannst du dir halt auch sicher sein, dass das irgendwie ein Ausrufezeichen oder sowas halt ist, ne?
Richtig. Und ein Ausrufezeichen hatten wir auch im Match danach, weil wir hatten ja eigentlich die Ansetzung von Dynamite Kid gegen Tiger Mask.
Gut.
Aber Tiger Mask war, ich weiß gar nicht, war ja verletzt, war er verhindert?
Es wurde gesagt, ein familiärer Notfall, also okay. Was auch immer das dann heißt, ne?
Ja, okay, aber das ist ja dann absolut nachvollziehbar. Mhm. Und wir haben als Ersatz Black Tiger bekommen und das ist natürlich Rocky Romero.
Ach, wo was? Man
noch den, wo man dann noch, wollte gerade sagen, da hat man ja dann noch den unglaublich krassen Reveal gemacht, weil ja keiner wusste, wer unter dieser Maske steckt.
Genau.
Aber ich glaube, das war so ein Meta-Joke. Das war so, ja. Haha! Also, es wusste ja jeder, wer da drunter ist.
Ich, und deswegen ja, ich wollte gerade so sagen, ich meine, dass Rocky Romero der Black Tiger 4 ist, das ist halt auch das Worst-Kept-Secret in Wrestling halt, ne? Also.
Ja. Das ist so wie hier mit Mr. Wrestling 3, dass das Steve Corino war. War das Mr. Genau. Wrestling? Ich weiß nicht mehr, welche Nummer es war.
Mr. Wrestling 3, weil Mr. Wrestling 4 war ja Steve Douglas.
Genau. Das war ja auch so ein Running Gag. Nee, aber ja, genau. Zum Match muss ich sagen, war vielleicht ein bisschen lang, war aber trotzdem ja mehr als anständig und auch mehr, als ich von Rocky Romero in 2026 erwarte.
Also, das war wahrscheinlich das beste Rocky Singles Match seit keine Ahnung wie lange.
Und wenn du dann auch überlegst, dass das wahrscheinlich nicht viel Vorplanungszeit hatte, war das mehr als anständig, kann man nicht meckern, finde ich. Was sagst du?
Ja, würde ich mich anschließen. Also, wahrscheinlich ist es sogar ein wrestlerisch besseres Match gewesen, als wenn es das gegen Tiger Mask 4 gewesen wäre, weil
auf jeden
der
Fall
ist ja jetzt auch schon alt, auch eingeschränkter und sowas halt. Man hat es ja jetzt auch nur gemacht, also nicht, wo man Tiger Mask Wrestling sehen wollte, sondern ne, Tiger Mask und Dynamite Kid, also der Original Dynamite Kid, das kennt man halt, die Match-Serie und sowas halt. Genau. Man wollte das irgendwie so ein bisschen, so ein Revival dazu machen. Passt ja auch zu sowas wie dem J-Cup, weil ne, das waren zwei Wrestler, die absolut einflussreich waren für die Junior Heavyweight. Also ohne die beiden und Jushin Thunder Liger würde es wahrscheinlich Junior Heavyweight Wrestling nicht geben, so wie es jetzt ist. Es ist, oder zumindest hätte es nicht diese Popularität, sagen wir es mal so.
Ja.
Von daher war das ja auch schon, war noch ein interessantes Matchup. Ja gut, muss halt absagen, kann man halt nichts für, steckst nicht drin. Da hat man ja noch einen netten Ersatz gefunden mit dem Black Tiger. Da habe ich schon gesagt, das ist sicherlich dann auch ein besseres Wrestling-Match gewesen. Ich fand das gut. Muss ich sagen, auch sicherlich beste Rocky Romero-Match seit keine Ahnung wie lang, also Singles-Match, weil der macht ja auch keine großen Singles-Matches mehr. Halt bei AEW mal so ein bisschen was, aber da ist er ja auch mehr so eine Nebenfigur. Ist ja auch okay. Ich meine, das Nebenfigur beschreibt ja auch irgendwie seine ganze Karriere so ein bisschen.
Ja, aber wenn man natürlich sagen muss, er ist im Wrestling schon wichtig, aber nicht unbedingt im Ring. er ist mehr so der Netzwerker, den es, glaube ich, so im Wrestling gibt.
Ja, absolut. Und auch gerade so für New Japan, ich glaube, das war ja auch immer jemand, der so ein bisschen für die Gaijins und sowas zuständig da, dass es denen so irgendwie gut geht, für die Bedürfnisse und sowas halt, ne?
Die ganze US-Brand von New Japan, das war fast alles Rocky Romero.
Ja, genau, das halt alles und sowas halt, das von daher, genau, wie du schon sagst, dann in dem Sinne auf jeden Fall eine wichtige Figur. Ja, und dann finde ich das ja auch okay, ne? Dann gab es nochmal einen Spot, wie wir schon gesagt haben, dann hat er die Maske abgerissen, dann hat er irgendwie nochmal so ein bisschen losgelegt. Du hast aber schon recht, es war dann doch vielleicht ein bisschen zu lang, gerade auch vielleicht für so eine Card, wo eh schon voll ist. Also, ich sag mal, hättest du 12 Minuten oder vielleicht sogar 10 Minuten gemacht, dann wäre ich damit auch, glaube ich, ein bisschen feiner gewesen. Aber dennoch auf jeden Fall kein verkehrtes Match.
Ja, und dann kannst du auch gerne weitermachen. Ich glaube, das nächste Match war auch nicht verkehrt. Es gab nämlich das traditionelle, weil GCW sich ja denkt, ja, ne, Turnier, 8 Erstrunden-Matches als Singles-Match ist uns ja viel zu normal. Wir müssen natürlich irgendwie müssen wir wieder unser Scramble da reinbringen. Und so hatten wir Travis Williams gegen Manny Lowe, gegen Joe Janela, gegen Joe Lando, gegen Griffin McCoy, gegen Vengador. Was sagst du denn zu dem Match?
Genau, Joe Janela, der war ja quasi das Unbekannte zuerst, ne? Man wusste, da war ja ein X quasi oder ein Fragezeichen, genau, war da ja am Anfang. Und das hat sich dann als Joe Janela rausgestellt. Finde man nochmal so lustig, was da so teilweise als Junior oder sowas halt gewertet wird. Aber gut, streng genommen sind sie halt alle unter 100 Kilo, auch wenn sie dann vielleicht keinen Junior-Stil wrestlen, aber damit sind sie natürlich qualifiziert. Ja. Hab dann erst ein bisschen Angst gehabt, okay, weil es gab ja auch einen offiziellen Turnierbaum, ein Bracket. Und der Sieger von diesem Scramble sollte ja auf traf auf KJ Erso dann. Und da war schon so, der und Janela hatten doch da ihr Programm. Nicht, dass dann Janela jetzt gewinnt und dann gibt's halt da irgendwie im Turnier dann dieses Match. Gab's dann aber nicht tatsächlich, weil Janela hat nicht gewonnen. Ich fand auch so für GCW Scramble-Verhältnisse, die mir oft halt egal sind, weil es immer ähnlich ist, fand ich das gar nicht schlecht. Sogar war spektakulär. Du hattest auch ein paar sehr coole Leute dabei. Ne, so ein Joe Lando, der extra aus dem UK kam. Oder halt auch so ein Manny Lowe, den ich halt gerne mag. wo ich mir auch gerne eher gewünscht hätte, dass der vielleicht ein Singles-Match hätte bei dem Turnier, aber gut, ja, alle geht halt natürlich nicht, ist klar. Ich fand das aber Spaß, ich fand das flott, das hat eigentlich Spaß gemacht und dann auch mit einem, für mich zumindest, überraschenden Sieger mit Vengador.
Ja, da würde ich dir komplett zustimmen, aber ich finde, war ein guter Sieger, Vengador.
Ja, absolut.
Hat hier eine gute Figur gemacht, ist generell ganz gut, finde ich, und hat dann auch im weiteren Turnierverlauf besser gepasst, das muss man auch sagen. Insofern, ich fand, das war eines der besten Scramble-Matches, woran ich mich so erinnern kann. Also, das war wirklich unterhaltsam, gut durchgemischt. Wenn du sechs Leute hast, finde ich auch die Länge von knapp 15 Minuten völlig in Ordnung.
Ja, da braucht ja jeder auch so ein bisschen seine Zeit, sodass jeder seine Spots reinkriegen kann, dann ist das auch wieder fein.
Hier haben sich für mich die 15 Minuten kürzer angefühlt als 12,5 Minuten Match danach. Wir hatten nämlich Charles Mason gegen Eric Stevens. Und da muss ich leider sagen, das war für mich das schwächste Match der Show. Das war immer noch solide, aber Eric Stevens mag ich ja sehr. Charles Mason ist halt Charles Mason. Da haben wir auch noch später noch im Turnier ein bisschen bessere Beispiele gesehen, wie man mit ihm umgehen kann. Das passt, glaube ich, nicht so perfekt zu Eric Stevens' Stil. War trotzdem solide, war in Ordnung, aber das hätte für mich auch unter 10 Minuten gehen dürfen.
Ja, absolut. Da stimme ich dir definitiv zu. Haben wir dann für Eric Stevens auch irgendwie ein bisschen leid getan. Jetzt das erste Mal dann irgendwie bei GCW seit keine Ahnung wie lange. Oder vielleicht sogar Emma. Und dann halt hier von Charles Mason irgendwie rausgeworfen ist. Ein bisschen schade, weil ich mag Eric Stevens auch sehr, sehr gerne. Freue mich auch sehr auf ihn beim Karat in etwas weniger als 4 Wochen. Und deswegen schade, dass es das einzige Singles-Match von ihm hier war. Aber ach gut, Charles Mason musste halt gewinnen, ne? aus Gründen halt. Ja, war dann okay, aber jetzt auch nicht per se das schlechteste Charles Mason Match, aber ja, jetzt so ganz pralle war es auch nicht. Also du hast schon recht mit schwächste Match der Show.
Ja, und danach kamen wir dann zu einem Nicht-Jersey-J-Cup-Match. Da gab es nämlich Billy Starks gegen Ryan Clancy. Was ist denn so deine 5 Cents dazu? Was sind deine 5 Cents dazu?
Ich fand es eigentlich per se nicht schlecht, aber es war halt irgendwie auch so ein bisschen auf der, also auch hier finde ich die 5,57 irgendwie dann doch zu wenig.
Ich hab 6 gegeben.
Ja, das ist dann schon wieder irgendwie ein bisschen feiner, Runde auf 6 ab, dann machst du aber nicht verkehrt. Auch hier ist natürlich, kannst du das wieder sagen, ähnlich wie bei Darren Bankston gegen Judas Icarus. Das Match wäre sicherlich besser gewesen, wenn es bei irgendeiner Show, bei einer JCW-Show der Main-Event wäre oder bei einer anderen Indie-Show dann irgendwo auf der oberen Card-Region oder sowas halt, ne? Macht daraus irgendwie so ein 15-Minuten-Ding oder sowas mit einer anderen Formel. Dann geht das klar, aber man muss solche Matches ja dann auch immer im Kontext der Show sehen, in der sie halt stattfinden, ne? Finde ich zumindest halt, ne? Und da kann man irgendwie Matches nicht gleich bewerten, als wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, sagen wir, es wäre eine Beyond-Show oder sowas, dann kann man das, da muss man das irgendwie anders bewerten können als bei so einer Show oder sowas halt, wenn es ein ähnliches Match war. Und ich fand das eigentlich dann noch okay geworkt, ne? Ryan Clancy so ein bisschen, ja, nicht drakilischer, aber so ein bisschen überheblicher, ne? Sieht sich halt überlegener, was Billy Starks angeht mit den Skills. Und Billy Starks hat ihn jetzt hier einfach dann einmal, war eine Sekunde schlauer, hat ihn überrascht und konnte dann halt gewinnen. Mir hat aber die Art und Weise, wie Ryan Clancy das gewirkt hat, sehr gut gefallen. Ich könnte mir da sogar vorstellen, dass es irgendwann demnächst bei JCW einen Heel-Turn von ihm gibt oder sowas in die Richtung. Oder zumindest
eine
Charakteränderung.
Ja.
Und war jetzt nicht das beste Match der Show, aber das war grundsolide und so im Mittelfeld von der Show und von dem Wochenende, würde ich sagen, tatsächlich.
Nicht im Mittelfeld war in meinen Augen das Match, was wir danach bekamen.
Absolut.
Nämlich Alec Price gegen John Oliver, und da muss ich sagen, dass ich möchte gar nicht so viel heute über die Cage-Match-Wertung meckern, aber das Match hat eine Werte von 6,84, auch das kann ich nachvollziehen, ich fand es viel besser.
Also, für mich ist das ein 8-Punkte-Match.
Ich habe sogar 9 gegeben, tatsächlich.
Ja, auch absolut.
Wir können auch gerne über 8 diskutieren, das ist völlig in Ordnung, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das war eins der besten Unentschieden, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Weil sie es vor allen Dingen auch so geworkt haben, dass man auch nicht unbedingt dachte, dass es im Unentschieden endet. Im Nachhinein hat es auch total Sinn ergeben, dass die beiden hier, wir sind ja dann beide ausgeschieden, und auch für die Turniererzählung, da reden wir gleich nochmal drüber, macht es absolut Sinn oder ergibt es absolut Sinn, dass die beiden das so gemacht haben. Aber da hast du richtig die Emotionen zwischen beiden gesehen, du hast die Dramatik gehabt, du hast irgendwie so, das, das kam mir überhaupt nicht so lang vor, das war so, oh, jetzt nur noch 5 Minuten, schon 15 Minuten um, krass. Also ich fand das super. Für mich war es das zweitbeste Match der Show. Und,
absolut, absolut. Ja. Gehe ich mit.
Kannst gerne einstimmen.
Ja, danke. Absolut, also zweitbeste Match-Show würde ich zustimmen. Das war auch so von vorne und hinten so total offen, ne? Weil das sind beides zusammen, die Tag-Team-Partner, Tag-Team-Champions, das heißt, ne, es war auch irgendwie nicht so ganz klar, okay, wer gewinnt jetzt hier halt das Ding, ne? Oder wer könnte es halt gewinnen? Natürlich, Spoiler, es hat halt keiner gewonnen, aber auch das hat ja hier gepasst, weil es ist irgendwie, keiner von den beiden Tag-Team-Partnern ist halt quasi über dem anderen, sie sind total gleich so, es ist 50-50 halt in dem Team irgendwie so, was ich sogar irgendwie auch, wenn man sich beide so anguckt, irgendwie sogar unterschreiben würde. Das ist so, also mal oft gibt es ja irgendwie so, dass man sagt, ja, einer ist irgendwie klar der bessere Wrestler oder manchmal auch diese Giannetti-HBK-Vergleiche. Und hier würde ich sagen, das sind so, ja, aber hier finde ich so, das sind so zwei Partner, die wirklich so auf Augenhöhe absolut sind, finde ich.
Ja.
Und von da hat das auch super gepasst hier mit dem Draw einfach, ne? Wie du sagst, es war auch spannend, man hätte das irgendwie nicht gesehen mit dem Draw und sowas halt. Auch bis zum Ende hat man dann noch gesagt, okay, tappt jetzt dann vielleicht am Ende dann doch nochmal, John Oliver, dann gab es ja nochmal einen kurzen, den Reversal quasi von der Submission mit einem Free Count. Und kurz bevor der Free Count quasi war dann das Timeline vorbei. Das war richtig gut geworkt. Also das fand ich super. Würde ich auch mitgehen. Zweites bestes Match der Show, auch eins der besten Matches von dem ganzen Wochenende. Good stuff.
Ja, ich glaube, Good Stuff kann man, glaube ich, durchaus auch über das Main-Event sagen, weil wir hatten One Call of Manders gegen Matt O'Connelly, Steel Cage Match. Es wurde ja relativ lange und relativ breit aufgebaut, würde ich sagen. Teilweise auch ein bisschen zu lang und teilweise auch ein bisschen zu verästelt, aber okay, das ist halt GCW. Indem man noch 18.000 andere Leute damit reinbezogen hat. Grüße gehen raus an Beastman und an Thomas Shire und dann noch ein paar andere.
Ja.
Aber was sagst du denn zum Match?
Hier zum Beispiel finde ich es jetzt wieder spannend, dass die Cage-Match-Wertung eigentlich ganz gut ist. Mit 7,81, also fast 8 Punkten, was ich auch eine legitime Bewertung an und für sich finde. Aber da habe ich dann wieder von vielen Leuten irgendwie gehört, die das nicht so gut fanden und bin dann deswegen wieder überrascht, dass es so eine gute Bewertung hat im Vergleich dann zu anderen Matches. Irgendwie.
Ist tatsächlich bei mir auch so, wobei ich tatsächlich für mich selber sagen muss, dass ich damit der Bewertung mal komplett mitgehe. Also ich habe auch 8 Punkte gegeben.
Ja.
Ich würde auch sagen, so knapp 8 Punkte. Also da finde ich die 7,81 absolut fair.
Ja, absolut. Ich auch. Ich find's auch gut. Auch die Fehde geht ja jetzt auch echt schon lange, ne, mit vielem Hin und Her und sowas halt. Es gab ja dann auch das bei der Orange Cut Show das Lumberjack Strap Match von Matt Dog Connolly gegen Paul Waterhauser, wo dann auch quasi das Steel Cage Match nochmal mit gehypt wurde, aufgebaut wurde. Ja, hier hat dann die Länge auch gepasst, weil es halt eine intensive Fehde ja auch war. Beide haben dann natürlich angefangen zu bluten. Gab auch Brawling außerhalb des Cages. Du hast halt die Intensität gespürt. Dazu kommt dann natürlich noch, ne, ich meine, Manders lieben wir halt alle, ist ein super Typ. Ich meine, gerade dir brauche ich ja nichts über Manders zu erzählen, ne? Also, aber Matt O'Connelly, ist auch super, ne? Den mag ich ja zum Beispiel auch sehr, 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 sehr gerne. Ist ja auch ein super guter Typ. Die Fehde finde ich halt gut. Es war halt intensiv, es ging halt nicht direkt. Es war natürlich dann auch, ich sag mal, ein bisschen Brawling-lastig. Also es gab jetzt ne, mehr Gekloppe als halt Wrestling-Moves, aber ja, mein Gott, das ist halt eine groß aufgebaute, ne, harte, intensive Fehde in einem Cage-Match, also, ne, da kann ich das dann auch mal verzeihen, dass es dann vielleicht keinen Shoulder-Block und keinen Power-Slam oder sowas halt gab, ne, wenn du verstehst, wie ich es meine. Ja, von daher kann ich da eigentlich nicht klagen, fand das auch gut, auch als Main-Event hat das hier halt gepasst, wobei ich halt sagen muss, es ist halt eine Show, die ist eh schon lange. Und brauche ich dann bei einer Show, die sich halt Jersey J-Cup nennt, wo es dann irgendwie ein Junior-Heavyweight-Turnier ist, brauche ich dann da so ein Match irgendwie auf der Card? Oder wäre das vielleicht auf einer reinen JCW-Show vielleicht besser gewesen? Aber gut, es war ja trotzdem ein gutes Match, also von daher, ne?
Der Punkt ist halt, die haben ja hier de facto, glaube ich, keine Pause gemacht. Das heißt also, wenn du das Match bringst, musst du es quasi am Ende bringen.
Ja, klar.
Weil es uns wahrscheinlich logistisch gar nicht geht. Oder du würdest es am Anfang bringen, aber so ein Match zum Anfang zu bringen, finde ich jetzt auch nicht so geil.
Ja.
Deswegen, ja, die Frage ist, muss das unbedingt da drauf? Ich finde es durchaus okay, aber man kann darüber diskutieren. Für mich war es das drittbeste Match der Show. Das war so gefühlt so ein bisschen das, was Hector gegen Dulnik hätte sein sollen bei der WXW, für mich.
Guter Vergleich.
Ja, und deswegen war eine gute Intensität. Und deswegen, wie gesagt, 7,81 finde ich passend. Ja. Zum Gesamtfazit muss ich sagen, mir ist die Show insgesamt ein bisschen zu schlecht weggekommen. Also es hat ja eine Cage-Match-Wertung von 7,16. Ich würde sagen, ich würde da einen Punkt drüber gehen. Ich würde sagen, 8,16, das war für mich eine gute 8-Punkte-Show.
Also ich würde auch sagen, also ich finde, die Show hat schon echt gut abgeliefert, weil da war jetzt auch kein Match dabei, was irgendwie ein krasser Stinker war oder sowas halt.
Wir können halt über Sachen unterhalten, was du gerade auch schon gesagt hast, ne, muss manches so lang gehen, muss das Main Event dann nochmal so da oben drauf. Ja, Mace gegen Stevens war nur solide, aber da war jetzt nichts bei, wo ich sagen würde, boah, das war wirklich schlecht.
Genau, absolut. Von daher, kann ich da eigentlich nicht viel sagen. Klar, perfekte Wrestling-Show war das nicht. Was ist eine perfekte Wrestling-Show? Von daher, habe ich da auch gar nicht so viel zu meckern. Ich fand es auch besser als den zweiten Tag dann tatsächlich. Auch ein gutes Stück besser halten. Also ist jetzt nicht keine krasse Competition gewesen. Wobei der ja auch immer noch nicht schlecht war, der Tag, ne? Aber reden wir auch gleich noch ausführlich drüber. Deswegen, passt das auf jeden Fall. Also ich fand es auch eine richtig gute Show, auch wenn man es mal so in den GCW-Kontext generell sehen will. Also sicherlich auch eine sehr gute GCW-Show seit, keine Ahnung, längerem.
Also du hast in meinen Augen halt zwei sehr gute Matches und dann noch einen guten Main-Event und dann vieles, was so anständig, teilweise ein bisschen mehr als anständig war. Und dementsprechend sind das dann für mich, wie gesagt, gute 8 Punkte. Morwohl, liebe Grüße an der Stadt, sogar 9 gegeben. So ganz hoch würde ich nicht gehen. Aber wenn da einer sagt, auch 8,5 kann man das auch noch argumentieren. Und auch die 9 kannst du argumentieren, finde ich.
Ja, sicherlich.
Deswegen gute 8 Punkte sind da schon fair. Du hast den zweiten Tag schon angesprochen. Dann gehen wir mal direkt nahtlos über. Erstmal vorweg, wir hatten nur 3 Viertelfinals aufgrund des Ausgangs von Alec Price gegen John Oliver. Und das Freilos hat dann Charles Mason bekommen, was zu ihm, zu seinem Charakter und auch zu der Turnierstory durchaus gepasst hat, finde ich.
Ja, das auf jeden Fall. Aber dann war auch irgendwie schon so ein bisschen klar, in was für eine Richtung dieses Turnier halt höchstwahrscheinlich gehen wird, ne?
Hier auch nochmal Morbo, liebe Grüße an der Stelle, der hat die Richtung sogar, ich glaube, vorm ersten Tag schon gesagt und der hat mit allem recht gehabt.
Man muss jetzt auch dazu sagen, das ist jetzt irgendwie da, also um jetzt Charles Mason irgendwie als Favoriten oder sowas hier halt irgendwie zu picken, da brauchst du jetzt kein Raketenwissenschaftler für zu sein, ne? Um das hier irgendwie, auf jeden Fall, das stimmt.
Und wir haben begonnen mit Billy Starks gegen Men Like DeVries. Ja, war anständig, war jetzt kein Hammer, aber war so ein bisschen ähnlich wie auch der Opener von Tag 1, würde ich sagen. Ja. Billy Starks geht hier durch, verteidigt damit natürlich auch den JCW-Titel, den die mit ins Turnier nimmt. Oder genommen hat sie ja auch in der ersten Runde schon. Und insofern, war passender Auftakt.
Ja, würde ich zustimmen. Billy Starks, die hat hier ein fettes Pfeilchen unterm Auge. Also entweder war das halt...
Ist wichtig, dass du das erwähnst, weil das wird gleich nochmal ein bisschen wichtig.
Ja, genau. Also entweder hat sie da von Ryan Clancy einen abgekriegt, versehentlich im Match davor, oder das war einfach, gefaked oder sowas halt, um einfach irgendwie die Story zu machen, weil sie hat ja dann schon so ein bisschen so die Underdog-Story halt, ne, wurde, also der Underdog, der dann am Ende quasi verloren hat.
Ich bin mir persönlich tatsächlich gar nicht sicher. Also ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass das wirklich eine Verletzung war und die das dann alles noch geändert haben und gesagt, jetzt machen wir die Story so.
Ja,
oder ob das von Anfang an geplant war. Also es wurde dann auf jeden Fall, ob es vorher geplant wurde oder nicht, es wurde dann auf jeden Fall zu einem Stilmittel und zu einem Storytelling, Hintergrund oder so.
Genau, Billy Starks war dann immer mehr banked up. Ich fand's okay. Also ich fand die Erstrunden-Matches von beiden am Tag vorher besser, muss ich sagen. Aber ähnlich wie der Opener am Tag davor war es dann Ordnung. War ja auch nicht jetzt ellenlange mit 12 Minuten oder sowas, ist das dann auch in Ordnung. Nee, war dann fein.
Sogar ein bisschen kürzer mit 9 Minuten war dann KJ Orso, der Vengador besiegt hat. Wie hast du das Match denn gesehen?
Fand ich auch okay, fand ich gar nicht so, so schlecht dann auch. Da hier hat es irgendwie gepasst, auch so zwischen den beiden. Auch man hat so ein bisschen so, ne, KJ Erso hat ja dann an der, hat sich dann an der Maske von Vengador vergangen. Was man so ein bisschen aufgespielt hat, ja, er war ja auch mal maskiert vor kurzem. Da hat dann ein bisschen geholfen, ein bisschen Heat zu ziehen und sowas halt. war dann fein.
Ja, finde ich auch. Muss ja generell sagen, KJ Orso ist ja auch jetzt nicht so schlecht. Der ist halt noch nicht überragend gut, aber auch das Erstrundenmatch war anständig. Das hat sich hier eingereiht. Und ich muss halt sagen, ob ich dann, weil zu dem Zeitpunkt war ja schon klar, dass Mason quasi weiterkommen würde, weil er das Bayer hatte. Dann hatten wir halt Mason und KJ Orso im Halbfinale. Wo ich dann sage, weiß ich nicht. Das sind jetzt beides für mich nicht die besten und spannendsten Charaktere.
Ja, das stimmt. Du hast dann auch so zwei, so oh nö, Guys halt im ja. Halbfinale halt dann. Ne? Und dann denkst du dir so, ja, nee, ist dann irgendwie nicht so pralle. Zu Venkator übrigens, mal kurz, den hat man ja auch so ein bisschen am Kommentar und sowas gehypt. Auch so, ja, ist er 13 Jahre Wrestler, kriegt jetzt irgendwie den großen Spot und sowas. Ich finde den auch gar nicht schlecht, muss ich sagen. Venkator, der gefällt mir eigentlich ganz gut.
Ich kenne den tatsächlich noch aus der Zeit, wo ich regelmäßig Lucha-Memes geguckt habe.
Ja, das hab ich ja fast gedacht.
Da war er immer mal wieder aktiv, inzwischen glaube ich auch nicht mehr, aber das ist halt nie so einer gewesen, der krass im Vordergrund stand in Mexiko, aber der so in der zweiten oder vielleicht auch dritten Reihe da durchaus schon Erfahrung hat und da auch ein gewisses Ansehen. War glaube ich auch bei DTU immer mal wieder, was ja so eine Liga ist, die da eigentlich ganz gut für steht, weil DTU ist so, man kennt die schon, aber die sind da bei weitem nicht so groß wie jetzt natürlich CML oder AAA oder
Ja, bei weitem. Also DTU ist für mich so ein bisschen das Big Japan von Mexiko, ja, weil die auch Deathmatches und reguläres halt wrestlen. Ja. Mission meine ich. Worüber ich auch eigentlich hinaus wollte, ist, Vengador, der ist mittlerweile sogar teilweise demaskiert.
Ah, oh, krass.
Also der wrestelt, glaube ich, nur irgendwie in den USA und in manchen Teilen irgendwie noch mit Maske. Der hat nämlich seine Maske 2019 verloren.
Das nicht sogar bei Lucha Mips? Also es war auf jeden Fall gegen diesen Castigador, oder wie der heißt. Meine ich.
Genau, gegen 2019 ja. Gegen Castigador hat er den verloren, laut Cage Match.
War irgendwas im Kopf. Kann sein, dass ich das sogar gesehen habe.
Ja, verrückt. Aber gut, das ist ja auch immer, manchmal wechseln ja dann noch Gimmicks und dann gehen Masken ja. Wieder. Also ist jetzt auch nicht so schlimm. Fand ich nur lustig, als gerade. Ja, definitiv. Guten Tag, Rey Mysterio.
Hallo. Nee, aber...
Ja, aber no, das wollte ich noch nur noch angemerkt haben, tatsächlich.
Das war absolut recht. Ja, was ich jetzt schon wieder anmerken muss, ist, ich weiß nicht, ob die Leute ein anderes Match als ich gesehen habe, die zweite.
Ja.
Darian Bankston gegen Jonathan Gresham. Eine Bewertung von 5,5.
Das ist absolut unverschämt. Also, wirklich.
Also ich hab dem Match 7 Punkte gegeben. Für mich war es das beste Match des Show, also das beste Match von Tag 2.
Agree.
Weil das war natürlich jetzt technisch anspruchsvoll. Auch das war sicherlich nicht High-End von beiden, aber das war dann schon mehr, was Darian da zeigen durfte, als das, was er gegen Jules Icarus zeigen durfte, weil es natürlich auch Gresham war. Gresham hat auch erwartungsgemäß gewonnen. Ich finde trotzdem, dass Darian hier ein gutes Showing hatte. Also, ja, wie gesagt, das war von Tag 2 für mich auch insgesamt das beste Match.
Ja.
Auch wenn der Tag 2 deutlich schwächer war. Und ich würde, glaube ich, sogar sagen, wenn man das ganze Wochenende nimmt, würde ich das so auf Platz 4 sehen. Ich sehe noch 3 Matches von Tag 1 davor und dann wird das für mich schon kommen. Ja. Wochenendabrechnung. Was sagst du dazu?
Ich fand's auch super, ich fand's auch richtig gut. Also ich hätte auch, ich wäre sogar bei 8 Punkten, glaube ich. Ich fand das richtig gut. Ne? Ich mag ja auch Darren Banks, ne? Da haben wir auch vor allem du, aber auch ich ja auch einen gewissen Softspot für. Ist ein super Typ. Freue mich auch, dass der endlich mal prominenter in vielen Sachen eingesetzt wird. Guter Typ ist auch ein fantastischer Wrestler.
Ist es eigentlich bei dir auch so, dass ich hatte das an diesem Wochenende, also ich sehe ihn ja auch öfters bei Action, er ist jetzt auch Champion, das war ja auch ein besonderer Moment. Aber gerade so bei diesem Jersey J-Cup, als er dann da wirklich mit den ganz Großen aufgetreten ist jetzt an dem Wochenende, und das war ja auch so wirklich sagen, wahrscheinlich die größte Bühne, auf die er bislang war.
Ja, wahrscheinlich schon, ne?
Dass du dir so gedacht hast, ja. Ey, der hat uns zum Flughafen gefahren vor nicht mal 2 Jahren.
Ja, ist schon krass. Ich habe das immer wieder vor Augen. Das ist immer noch total. Ich
habe gedacht, total an dem Wochenende irgendwie so. Aber das heißt, also ein bisschen über anderthalb Jahre ist es jetzt her. Ja. Das ist schon wild, finde ich. Ja. Nee, ja,
aber.
Nee,
aber ich fand's auch.
Mit Darian noch sprechen können an dem Wochenende. Und ja. Er hat halt auch gesagt, dass er jetzt nicht 100% sein konnte, aber er eigentlich auch zufrieden damit war, als das Feedback, was kam, und das meiste Feedback war am ersten Tag, war immer so, ja, das Match war halt zu kurz, wo ich dann auch sage, ja, das musst du halt im Gesamtkontext sehen, und
ja,
was man jetzt an dem zweiten Match hier zu meckern hat, entzieht sich mir komplett, aber okay.
Ja, nee, ich fand das wirklich cool. Ich meine, der hatte auch gerade mit Darren, der hatte natürlich auch zwei gute Gegner, die halt stilistisch gepasst haben. Das heißt, das ist fürs Showing natürlich auch nochmal ein bisschen einfacher, sag ich mal. Nee, aber ich fand das auch wirklich, wirklich gut. Würde dir dann sonst zustimmen, was du da so zugesagt hast.
Sehr gut. Was sagst du denn zu Buster in the Brain gegen Sinner and Saint, das GCW Tag Team Title Match?
Das war dann für mich tatsächlich sogar schon das zweitbeste Match von der Show.
Ja, kann man argumentieren.
ich fand das sind hier halt zwei Top-Teams, ne, halt, ne, Buster and the Brain, halt, ne, die Standouts quasi von GCW, Sinner and Saint halt quasi das Team im pazifischen Nordwesten, Westen oder vielleicht sogar an der ganzen oberen Westküste. Halt, ne, also schon, ne, also den Term Dreammatch sagt man immer irgendwie manchmal so leicht, aber so gerade so stilistisch und was so Tag Team Wrestling angeht, vielleicht sogar irgendwie schon. Ich fand das super, auch eine geile, so ein bisschen Oldschool-Teamwork von Cena and Saint, von den beiden, auch sehr cool mit sehr innovativen Moves, halt Buster the Brain als die Babyface, die dagegen ankämpfen. Ich habe sogar ein paar Mal kurz mit einem Titelwechsel gerechnet, habe gedacht so, nee, die holen das doch jetzt nicht, wäre geil gewesen. Von daher ein offenes, spannendes Ding. Ich hatte damit echt großen Spaß, ich fand das wirklich super.
Also man muss natürlich sagen, auch hier wieder, die hätten natürlich auch wieder im Main Event von einer kleineren Show sicherlich da noch mehr machen können.
Ne? Auf jeden Fall.
Und vielleicht ist es auch so, dass man dann vielleicht ein bisschen hohe Erwartungen hat. Deswegen hier finde ich auch die 6,31 völlig in Ordnung. Ich habe so 6 Punkte gegeben. Du wärst dann wahrscheinlich da bei deiner Erzählung eher bei 7 oder so.
Ja.
Was auch völlig okay ist, kann man hier auch gut geben, finde ich. Ich würde so auf 4 sehen insgesamt. Nee, stimmt gar nicht. Ich würde es, was hast du gesagt, du würdest es auf 2 sehen?
Auf 2 von dem Tag, ja.
Ja, ich würde es auf 3 sehen, Entschuldigung. Also für mich kommt noch ein Match zwischen dem hier und Gresham gegen Bankston. Aber von den, sagen wir mal, anständigen Matches für mich war es auch noch das Beste. Und ja, du hast halt auch den bisschen angemerkt, dass du auch am Tag zuvor, also gerade bei Price und Otto hast du schon gemerkt, dass das Match am Tag zuvor schon ziemlich geschlaucht hat, fand ich.
Ja, also Cena Z hat natürlich den Vorteil, weil Judas Icarus hatte halt ein Match, was nicht mal halb so lange ging, wie das Match von Buster the Brain gegeneinander, und Travis Williams war halt in einem Scramble, das heißt, das ist ja auch ein bisschen leichter, als wenn du halt ein Singles-Match workst. Aber das haben sie auch so ein bisschen aufgespielt, weil...
Genau, die waren schon noch ein bisschen banged up.
genau, und man hat es ja auch, das hat ja sogar gepasst, weil, das haben wir eben vergessen zu erwähnen, fällt mir jetzt gerade ein, das Match wurde ja aufgebaut, nach dem Draw von den beiden wurden sie ja attackiert von Cena and Saint.
Stimmt, ja, habe ich vergessen.
Hast und da haben sie die attackiert, also dann kann man das ja auch sogar noch ein bisschen darauf schließen halt, ne? Ja, also in K-Fab dann noch so ein bisschen halt, von daher, ja, hat es gepasst auf jeden Fall.
Und ich muss sagen, ich fand es auf jeden Fall besser als das Tag-Team-Match danach. Joey Janela und Dynamite Kid gegen Gabe Kidd und Matt O'Connelly, das hat bei mir irgendwie nicht so richtig gezündet. Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, das war auch, also ich weiß nicht, ob Gabe Kidd und Matt O'Connelly so die beste Chemie miteinander haben.
Also vor dem Match hätte ich noch gedacht, ja, aber ich dachte so, okay, habe ich da auch, glaube ich, geschrieben. Also so von den beiden Namen, wenn ich die so höre, denke ich mir so, okay, das könnte so ein geiles Brawler-Team einfach irgendwie sein. Aber also ich muss ja sagen, ich tue mir manchmal irgendwie schwer damit zu verstehen, was genau Gabe Kidd sein soll oder sein will.
Das tut er selbst auch.
Ja, klar, habe ich manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, weil da gab es ja nach dem Match auch irgendwie, ist er noch mit Connelly dann aneinander geraten, weil sie sich gegenseitig die Schuld dafür gegeben haben. Wer jetzt verloren hat, haben sich da noch so ein bisschen geprügelt. Also irgendwie so, ja, so aus Gabe Kidd werde ich irgendwie nicht so schlau. Ich finde auch irgendwie, ja, Janela und Dynamite Kidd ist dann irgendwie so ein komisches Team. Hat aber irgendwie dann noch ein bisschen gepasst, aber ja, du sagst schon, die Chemie war dann irgendwie auch nicht so da, so bei dem Heel-Team. Ja, ich fand's dann nur okay, aber ja, stimmt, da wäre sicherlich auch irgendwie mehr drin gewesen, und anscheinend war es ja dann auch nur ein Aufbau für für Condi gegen Gabe Kidd dann irgendwann. Keine Ahnung.
Ja. Also ich werde bei Gabe Kidd auch immer nicht so wirklich daraus schlau, wo er jetzt irgendwie so auf dem Totempol ist. Weil er ja, hat stimmt. dann dieses großartige Match gegen Omega, was ja auch jetzt von PWI ja auch auf 1, oder von dieser, nicht von PWI, von Voices of Wrestling, von der Abstimmung, wo ich ja auch mitgemacht habe, da hat das Match ja gewonnen. Und dann siehst du ihn irgendwo anders, wo er in irgendwelchen Midcard-Matches ist. Und das ist sehr schwer zu greifen, finde ich, in jeder Hinsicht. Dass er in der Spitze ein super Wrestler ist, der auch tolle Matches oder sehr gute Matches haben kann, das ist klar, aber man weiß nie so wirklich, was man bekommt bei ihm, finde ich.
Ja, und, das trifft ganz gut, ja.
Und das war ja wirklich nur solide. Da finde ich sogar fast noch die Wertung. Also ich war eher so bei 5 Punkten, das war ja hier so 5, 4, 5. Ja. Ich muss jetzt allerdings mal ausnahmsweise zweimal in Folge anfangen, weil möchte ich hier einfach diese Überleitung machen. Ich fand das Match danach aber sogar noch ein bisschen schwächer. Das war echt mehr als solide. Also KJ Uso gegen Billy Starks in den 7:5:44, das war für mich sogar das schwächste Match der Show. Billy Starks gewinnt das dann, aber mehr, also die 4,73 gehen hier völlig in Ordnung, wie ich finde.
Ja, absolut. Mehr war das für mich auch nicht. Auch eins der schwächeren Matches, ja, fand ich jetzt auch nicht so prall, das stimmt irgendwie. Dann die Story mit Billy Starks geht halt zwar noch ein bisschen weiter, aber ja, nee.
Ja. Aber was sagst du denn zum zweiten Halbfinale? Jonathan Gresham gegen Charles Mace?
Das war, auch wenn es sicherlich nicht an ihm lag, eins der besseren Charles Mason-Matches, die ich so gesehen habe in letzter Zeit.
Aber ganz klar.
Auf jeden Fall, aber ich meine, das liegt ja doch ganz klar an jemandem so wie Gresham, ne? Auch weil dann Charles Mason so ein bisschen so versucht hat, so stilistisch so mit Gresham mitzugehen.
Das Schlimme ist ja, weißt du, was das Schlimme ist? Das Match hat mich fast ein bisschen frustriert, aber nicht, weil es schlecht war, sondern eigentlich, weil es so gut war und ich mir dachte, Mensch, Mason, das Problem ist ja bei dir gar nicht unbedingt, was du umringen kannst, weil da kannst du ja sogar einiges, wenn du mal von deinem scheiß überbordenden Character-Work weggehen würdest.
Ja. Absolut, genau, weil wie du schon sagst, das Wrestlerisch ist ja gar nicht das gar nicht das Problem bei ihm, weil das ist ja eigentlich grundsolide oder teilweise sogar gut, wenn er dann sowas wrestelt. Aber alles drumherum ist halt einfach Müll, ne? Hat es natürlich auch einen guten Gegner mit Jonathan Gresham. Ich fand es dann aber mit fast 19 Minuten dann doch ein bisschen lang, vor allem für ein Turnier-Halbfinale-Match, wenn du auch mal den Kontrast anguckst, das Match davor, das Halbfinale, das ging halt nicht mal halb so lange, ne?
Ja.
Dann ist, finde ich das schon irgendwie so, für ein Halbfinale so 19 Minuten finde ich dann schon Phil irgendwie. Ja, also da wär ein bisschen weniger sicherlich mehr gewesen, aber ja, soweit war es gescheit und von den Halbfinals dann auch sogar das Bessere, aber gut, das andere war ja nicht so gut, von daher
ist es jetzt auch nicht so gut. Ich muss fairerweise sogar sagen, für mich war es sogar das zweitbeste Match der Show. Also das war für mich auch so im 7-Punkte-Bereich, weil, wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das, also ich hatte da keine großen Erwartungen, aber, ja, wenn Charles Mason einfach mal wrestelt, dann gegen so einen Gegner kommen gar nicht so schlechte Sachen raus. Und ich muss auch sagen, hier, das ist durchaus nicht so unüblich, dass man vielleicht bei den Halbfinals mal ein kürzeres, ein längeres hat. Fand ich auch okay, ja. Aber ob man dann noch ein Jersey Lotto Match bringen muss, was fast 27 Minuten dauert.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade zweimal angefangen, deswegen darfst du jetzt auch gerne nochmal anfangen. Was sagst du denn zu dem?
Ja, also dann irgendwie als
für den JCW-Teil.
Ja, dann finde ich auch so als Co-Main Event dann irgendwie fast nochmal da eine halbe Stunde dann da reingeballert. Ja. So, an für sich von der restlichen Action war es ja gar nicht mal so verkehrt. Da ging auch mit Adam Priest dann halt.
Ganz cool, fand ich.
Ja, genau. So mit Adam Priest war dann direkt und LeBron Cousin dann direkt als 1 und 2. Auch so ein paar Leute dann halt noch da, die die vorher halt nicht da waren. Ne? Sowas wie Matt Mako, Jimmy Lloyd, Nico Morado. Das Ende war dann noch ganz nett. Ne? Nico Morado kommt halt mit Living on a Prayer, wo die Leute noch mitsingen. Da kommt danach direkt Matt Tremont mit Separate Ways von Journey, was dann sogar nochmal neu angestimmt wird. Das war halt ganz cool gemacht.
Ja.
Ja, aber ich hätte das an der Stelle jetzt nicht gebraucht oder sowas. Also hier wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, jetzt gibt's hier nochmal 2, 3 Werbeclips. Werbevideos, Highlight-Videos und dann geht's direkt mit dem Finale los. Wäre vielleicht dann irgendwie die bessere Alternative gewesen, weil ne, die Show war dann auch schon an der 3-Stunden-Marke. Davor die Show war halt dann knapp 3 Stunden. dann ist ja irgendwann vielleicht auch mal genug, ne?
Ja, ich muss auch sagen, das Match an sich fand ich sogar echt ganz cool. Ja. Da finde ich auch die 6,00, die ist absolut fair, die will ich so komplett mitgehen. Das war unterhaltsam. Und wenn du natürlich so viele Leute hast, dass das dann auch... Also an sich die Länge für ein Match dieser Art ist nicht mal so krass, aber es ist halt dann schwierig positioniert. Das ist eher so der Punkt.
Ja, absolut.
Das ist dann so. Und vielleicht ist es dann auch der Kontrast, der es für viele auch dann so negativ macht, was im Finale passiert ist, weil dann hatten wir das Finale. Das war nicht nur ein Jersey Jacob Finale, sondern, weil Billy Starks drin war, auch ein JCW Title Match. Und dieses konnte Charles Mason gegen Billy Starks dann nach nicht mal 6 Minuten gewinnen. Und ich muss erstmal vorweg sagen, eins Positives muss man dem Ganzen lassen, es war konsequent erzählt. Die Story gerade, dass Billy Starks auch banked up war und dass Charles Mason natürlich auch der Ausgeruhtere war, weil er auch ein Match weniger hatte und so, und dass er sich das dann einfach holt gegen Billy Starks, fand ich so nicht schlecht. Und ich muss auch sagen, ich sehe lieber ein 6 Minuten Charles Mason Match als ein, die hatten ja schon mal ein Match gegeneinander, was irgendwie 20 Minuten ging oder so, wenn du dich mal erinnerst.
Leider ja.
Und ich muss sogar auch sagen, es gab, also dieses Match hat eine Wertung von 3,58, damit mit weitem Abstand das schlechteste von beiden Tagen. Ja. Muss ich sagen, selbst auf dieser Card hier fand ich nicht mal, dass es das schwächste Match war, sondern fand ich, so schwächer. Stimmt. Und ich glaube, ich fand auch Joel Janela und Dynamite gegen Gabe Kidd und Matt Colony schwächer. Aber mehr als 5 Punkte war es halt für mich nicht und das ist halt dann ein bisschen enttäuschend für ein Turnierfinale. Das kann ich komplett verstehen. Ja. Aber an sich ist die Idee gar nicht mal so falsch, wenn du die Story so erzählst, hat man zumindest durchgezogen. Die Frage ist, muss man die Story so erzählen, weil ne, über Mason und seine ganze Geschichte haben wir schon genug geredet und du hast auch irgendwann beim ersten Tag mal gesagt, eigentlich ist das ja außerhalb der Story oder sollte das außerhalb der Story sein, so ein Turnier? Überhaupt nicht. Das ist hier mittendrin. Und
ja, das ist auch für mich das größte Problem an der Sache. Man hat irgendwie das Turnier einfach, ich sag mal, fast schon geopfert,
ja.
Um halt diese Charles Mason Billy Starks Fehde weiter zu stören, beziehungsweise sogar damit halt irgendwie Charles Mason irgendwie vernünftig oder legit den Titel von der AEW-Wrestlerin irgendwie zurückgewinnen darf.
Ja, genau.
Ja, finde ich das irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht wäre dieses Turnier auch generell besser, wenn es vielleicht ohne Titel wird, weil das macht es irgendwie immer so ein bisschen so vorausschauend, ne, halt beim letzten Mal, beim ersten Mal hatte halt John Oliver das Ding, beim allerersten Jacob hat, glaube ich, John Oliver das Ding gewonnen, hat es dann beim zweiten Jacob wieder verloren, der hat das Ding ja dann quasi ein Jahr gehalten, und ich glaube, danach war das ja auch so, da war das ja Marshall, die den gehalten hat, die den dann auch halt dann von John Oliver gewonnen hat und dann auch im Zuge des Turniers wieder verloren hat. Und das ist halt immer so predictable, weil du weißt halt irgendwie, du weißt halt irgendwie so, ja, der Titel würde jetzt nicht jede Runde wechseln, wäre ja auch irgendwie blöd und auch für die Historie des Titels ja irgendwie blöd. Aber man macht ja auch eher keinen Wechsel mittendrin. Also gibt es wahrscheinlich entweder ist es so, ja, Champion verteidigt halt und gewinnt dann das Turnier. Oder im Turnierfinale verliert halt der Champion da. Und das macht es irgendwie dann immer so ein bisschen predictabler halt, ne?
Es gibt halt eigentlich nur 2 Wege, das zu verhindern. Der erste Weg wäre, du packst GCW-Champions, wenn sie im Turnier sind, in dieses Scramble-Match mit rein. Weil da könnten sie ja rein theoretisch ausscheiden, ohne dass sie gepinnt werden, ohne dass der Titel wechselt.
Zum Beispiel?
Das wäre ein Beispiel. Oder du musst halt, weil man muss halt, auch das Problem ist hier ja, dass außer dem Scramble-Match sind das ja alle Singles-Matches.
Ja.
Wenn du das so machen würdest wie beim SCI, dass du quasi auf die, sagen wir mal, Vorschlussrunde verzichtest, also keine Halbfinals machst, beziehungsweise deine Halbfinals 4 Matches sind und dann 4-Way-Finale hast, dann wird das ja auch wieder gehen.
Ja, absolut.
Aber in oder diese Struktur passt das halt nicht rein.
Genau. Oder was ich zum Beispiel interessant gefunden, was wäre denn zum Beispiel, wenn Billy Starks wie Alec Price und John Oliver, wenn die einen Draw gemacht hätte? Und aus dem Turnier ausgeschieden wäre.
Dann wäre die einfach raus gewesen, aber der Titel hätte nicht mehr wechseln können.
Ja. Oder GCW hätte gesagt, der Titel ist vakant und der Sieger kriegt trotzdem den Titel.
Ja, das ist natürlich dann immer so Wrestling-mäßig. Ich drehe mir das dann so, wie mir das gerade in mein Storytelling passt, ne?
Ja, genau. Aber ich finde halt immer noch, also lange Rede, gar keinen Sinn, ne? Ich finde halt immer noch, das macht es halt irgendwie ein bisschen offener halt leider dann, ne, wie man halt damit umgeht, dass es halt dann, ne, Champion ist halt drin, das ist halt irgendwie immer blöd. Ja, und jetzt hat man hier das halt, ne, Billy Starks hat ja dann damals bei der einen JCW-Show, da dem I Quit Match war es, glaube ich, gegen Charles Mason den Titel gewonnen.
Ja.
Und, jetzt ist dann Charles Mason wieder Champion. Also man ist halt so ein bisschen wieder auf Anfang zurück. Das ist halt irgendwie so blöd. Ich muss noch sagen, diese ganzen Umstände haben das Turnier dann irgendwie in der Overall-Wertung auch ein bisschen schon runtergezogen.
Auf jeden Fall. Und wenn du nichts mehr zum Main-Event sagen willst, wollte ich das nämlich sowieso jetzt einmal so ein bisschen in der Gesamtschau. Der Tag 2 war schon deutlich schwächer.
Ja, also, auf jeden Fall.
Ich finde die 5,17 noch ein bisschen niedrig, weil mich jetzt auch das Main-Event, glaube ich, nicht so abgefuckt hat wie andere. Aber mehr als 6 Punkte kann ich dann da auch nicht mehr geben.
Ja, ist richtig. Stimme ich auf jeden Fall zu.
Und deswegen, du hast schon gesagt, den Gesamteindruck ein bisschen runtergezogen. Ja, gerade dieses Main-Event und man hatte ja beim zweiten Tag, ich fand ja, dass man immer noch kein richtiges Lowlight hatte, aber man hatte halt so ein paar Matches, die echt nur so solide waren. Und wenn dann eines davon das Main Event ist, ist das schade. Und die besseren Matches, die wir hatten, die waren hier auch bei weitem nicht so gut wie die guten Matches von Tag 1, finde ich. Also du hattest hier nichts, was für mich im Achter, du kannst bei Janus Gresham, im nächsten kannst du Achterbereich doch argumentieren, aber ich hatte ja am ersten Tag auch sogar 2 Matches, wo ich finde, dass man sogar 9 Punkte argumentieren kann, die hattest du hier nicht. Also du hattest einfach, man sagt immer so schön beim Fußball, die Spitze ist breiter geworden, ja. Die Spitze war breiter als Tag 1. Das ist,
ja, absolut. Ja, definitiv. Also, schon, also, ne, die besten Matches waren noch zum großen Teil von Tag 1, du hast eben schon gesagt, ne, die Top, in den Top 5 sind dann 3 Matches vom ersten Tag halt so ungefähr, ne? Hat schon abgenommen.
Vier sogar wahrscheinlich. Also, ich glaube, fast das einzige Match, was ich in der Top 5 sehen würde von Tag 2, ist Gresham gegen Banks.
Ja, klar, fair. Hat dann auch sicherlich sowas damit zu tun, ne, dass der Wrestling war der zweite Tag dann nicht so gut. Auch dass du dann so spätestens dann ab der ersten Hälfte konntest du dann auch irgendwie abschätzen, in welche Richtung es dann halt, was das Finale angeht, hingehen wird, ne? Und dann kann auch sowas wie halt hier das Match Gresham gegen Banks oder auch das JCW-Title-Match können dann auch nicht mehr so viel dann da irgendwie retten. Von daher ja absolut auch deutlich die schwächere Show, also dann locker mal 2 Punkte schlechter.
Deswegen muss ich auch insgesamt sagen, also erstmal, wenn ihr das Ganze gucken wollt, ja, es ist natürlich schon relativ viel zu schauen. Das ist auch unter anderem der Grund, warum wir das ja heute zu zweit machen. Das ist nicht so, dass Marcel und Dieter da keinen Bock drauf haben. Also das musst du erstmal reinkriegen in deinen Alltag.
Ja, das ist richtig.
Und dann ist hier halt auch die Schwierigkeit, wenn mich jemand fragt, Sebastian, würdest du das empfehlen? Ich finde es schwierig, weil den ersten Tag würde ich uneingeschränkt empfehlen. Ja, den kann man sich so angucken. Aber welchen Sinn macht es, nur den ersten Tag von einem Turnier zu gucken?
Ja, ist richtig.
Und den zweiten Tag würde ich halt einzeln betrachtet nicht unbedingt empfehlen. Und dann ist halt die Frage, wie guckt man das hier am besten? Würde ich vielleicht sagen, guck den ersten Tag und guck dann ausgewählte Matches von Tag 2. Aber da muss man ja auch eigentlich sagen, ey, wenn es ein Turnier ist, musst du eigentlich, kannst du schlecht sagen, ich gucke jetzt zum Beispiel Viertelfinale, aber ich gucke nicht das Halbfinale oder ich gucke nur das Finale, aber nicht das Halbfinale. Das finde ich hier schwierig.
Ja, und du kannst ja auch nicht sagen, ich rank dir die Matches und dann guckst du die in absteigender Reihenfolge, also plagst mit Platz 5 an. Das macht ja auch keinen Sinn, weil dann fängst du irgendwo mit dem Viertelfinale an und machst dann die erste Runde erst oder so.
Dann hast du die Leute ja auch gespoilert. Also im Endeffekt,
ja, genau.
Wenn ihr jetzt sagt, was weiß ich, mir macht das nichts, wenn ich den zweiten Tag nicht sehe und das Finale und so nicht, dann guckt euch Tag 1 an, aber da ist auch dann noch nichts gespoilert. Aber ansonsten ist es schwierig und man muss auch sagen, diese 2 Tage, die waren for better or worse, GCW in a nutshell. Weil du hast am ersten Tag gesehen, was da eigentlich geht und wie gut die Shows sein könnten, ja. Und am zweiten Tag, das war so, das habe ich auch schon jemandem gesagt, am ersten Tag habe ich mir gedacht, habe ich die Show so geguckt, da habe ich mir gedacht, ey, warum guckst du eigentlich nicht öfter GCW? Und habe ich den zweiten Tag gesehen, habe mir gedacht,
das stimmt deswegen. Ja, es war halt wieder diese Kombi wie, ne, weil zum Beispiel so Morbo sagt ja auch immer, auch nochmal liebe Grüße hier, sagt ja auch immer zum Beispiel, ne, also ich gucke nicht mehr viel GCW, ich gucke mir dann immer noch die Deathmatch-Turniere an und den Mania-Weekend-Kram. Ja, aber bei den Deathmatch-Turnieren, ne, das ist halt auch irgendwie dann so wieder isoliert halt. Die kannst du halt auch einfach so gucken, die kannst du auch geschlossen halt einzeln gucken. Und das war dann wieder so ein bisschen der erste Tag halt, ne? Der erste Tag war wie diese Deathmatch-Turniere oder Deathmatch-Shows von GCW. Und der zweite Tag war dann wieder so der übliche Kram von GCW mit dem ganzen Storyline-Bullshit, was ja auch mittlerweile so ein bisschen überschwappt, weil vorher war ja irgendwie dann JCW so der normalere Kram und dann gab es halt diesen Bullshit nur bei GCW, das schwappt ja mittlerweile auch auf JCW über, weswegen ich da auch nicht mehr so
viel... Liebe Grüße gehen raus an den Foxcatcher. Ich war ja schon froh, dass wir kein USB-Stick-Match gesehen haben.
Ja, sowas halt, ne? Und weiß ich, das, deswegen habe ich da auch nicht mehr so viel Lust drauf, mir teilweise JCW anzugucken, weil es dann jetzt der gleiche Bullshit halt ist, ne? Ja, leider, genau.
Es ist auch leider schwächer geworden. Es ist immer noch ganz gut, aber es ist nicht mehr so gut, wie es war.
Ja, und das ist halt irgendwie so blöd, aber wie ich gesagt, das ist dann irgendwie wieder so GCW in a nutshell. Mania-Wochenende wird dann wahrscheinlich auch wieder so eine wilde gemischte Tüte sein mit einer Kombination aus allem, was GCW so macht, halt, ne? Also ich meine, da ist der Sandman gegen den Invisible Man. Und
das finde ich lustig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, ich will von Sandman in 2026 eh kein richtiges Match mehr sehen. Der macht das lieber so.
Der macht lieber so? Ich find's auch lustig, aber ich weiß ja nicht, ob der Sandman der Beste ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass Sandman bei sowas nicht mitgehen kann, nicht mitmacht, nicht für sowas hält und sowas. Und wenn du halt sowas nicht hältst und da nicht mitspielst, dann bringt das halt nicht viel bei sowas, weißt du?
Ich glaube, gerade das könnte lustig werden. Ich glaube, das wird wie, wenn du so deinen 55-jährigen Vater mit in den Club nimmst oder so, weißt du? Also ich könnte vorstellen, dass das teilweise vielleicht unfreiwillig, aber durchaus komisch und lustig wird.
Ja, das stimmt natürlich. Aber sind wir mal gespannt, da werden wir auf jeden Fall auch drüber reden.
Definitiv.
Ja, aber das war's dann, denke ich, erstmal jetzt mit diesen beiden Shows.
Genau, ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, dann können wir eigentlich schon wieder Schluss machen für heute.
Sehr gerne.
Sind wir doch relativ schnell durchgekommen, muss ich sagen. Und in dem Sinne, vielen Dank, Drew, für deine Expertise und für den Zeitaufwand, den du betrieben hast, um dir bei diesen beiden Shows anzugucken.
Ja, gerne. Ja, ich habe sie direkt am Wochenende geguckt, du ja dann auch, ne? War ja vorhin halt, dass es Freitag und Samstag die Shows waren. Das heißt, ich konnte wieder Samstag und Sonntag gucken.
Ja, finde ich auch eine gute Sache tatsächlich. Und ja, in dem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und ich hoffe, ihr werdet uns bald wieder zuhören und im Sinne auf Wiedersehen.
Ja, tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.